Hey, Papa, ich brauche ja das neue Google Pixel 11 Pro. Und euch gehen jetzt echt die Ausreden aus.
Brauchst du nicht.
Doch, wegen Circle-to-Search mit Google.
Viel zu teuer.
Nö, nur 1 Euro mit Telekom-Tarif.
Vielleicht später.
Den Preis gibt's vielleicht nie wieder.
Genau, holt euch das neue Google Pixel 11 Pro im besten Netz. Jetzt schon ab 1 Euro Anzahlung und mit 300 Euro Ankaufsbonus on top. Nur bei der Telekom.
Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal wieder zurück zu einer neuen Folge Lost and Found. Ja, ich hoffe, ihr seid noch nicht weggeschmolzen, wenn ihr das jetzt hier hört. Oder dass das Wetter hoffentlich so ein bisschen kühler geworden ist, weil diese Tage sind wirklich schwierig zu ertragen. Und die Leute, die wie ich im Dachgeschoss wohnen, die werden das jetzt sehr gut fühlen. Aber vielleicht liegt ihr gerade im Freibad oder am Meer oder im Urlaub irgendwo, wo es wunderbares Wetter hat und erfrischend ist und hört diese Folge. Ansonsten, ja, ich habe heute mal wieder jemanden Wunderbaren mitgebracht, auf den ich sehr gespannt bin und ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, sie stellt sich jetzt einfach mal selber bei euch vor. Hallo!
Hallo, liebe Verena, hier ist die Silke bei Instagram unter Faded Lost bekannt. Und ich freue mich ganz doll, dass ich heute mit dir diesen Podcast machen darf.
Ja, liebe Silke, ich begrüße dich recht herzlich in diesem Podcast und freue mich auch, dass du heute da bist und bin sehr gespannt, was wir heute von dir zu hören kriegen. Und ich habe es dir ja schon verraten, wie ich auf dich gekommen bin. Du bist auch mal wieder eine Person, die mir ständig unter die Augen gefallen ist. Was jetzt Verlinkungen, Bilder, was auch immer angeht. Und dann habe ich wie immer gedacht, nee, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen und musste ich jetzt hier einladen, weil das kann kein Zufall sein. Und ja, ich bin gespannt und ich hoffe, die Leute übrigens, die dich kennen, freuen sich auch sehr über diese Folge und sind genauso gespannt, was du heute hier erzählst. Und ich würde sagen, zum Einstieg erzählst du uns jetzt aber erstmal, was dich überhaupt dazu bewegt hat, Lost Places zu besuchen und wie lange du das überhaupt schon machst?
Also, wenn ich so zurückdenke, ist es eigentlich schon so, dass ich in der Kindheit das schon immer total spannend fand. Und wir haben in einem kleinen Kurort gewohnt und da war damals schon der Leerstand relativ hoch. Und direkt neben uns gab es eine alte Villa und die stand leer. Und dann kannst du dir denken, was wir als Kinder dann schon gemacht haben. Wir sind da schon mit Herzklopfen in diese alte Villa rein und haben einfach nur geguckt. Und das war schon so, dass dieses Interesse eigentlich schon in der Kindheit gegeben war. Dann waren es aber die Pferde, die waren interessanter. Und dann kam ja die Ausbildung, dann war es eher der Sport. Und irgendwann so vor so gut 5 Jahren habe ich dann angefangen, erst so sporadisch, mal ab und zu, wenn man mal irgendwo was gesehen hat oder man hat auch mal selber, also wie gesagt, mal selber was gesehen hat, dann hat man da mal angehalten, mal geguckt, mal ein paar Fotos gemacht und irgendwann hat es mich dann voll erwischt. Und dann habe ich das also regelmäßig gemacht und wie gesagt, so jetzt so 3 Jahre bin ich jetzt so wirklich gut dabei.
Und das Spannende ist, wieso stehen in Kurorten immer so viele Gebäude leer?
Also das kann ich dir, glaube ich, erklären. Also da ich ja selber in einem Kurort gewohnt habe, das war damals die große Gesundheitsreform, die praktisch dazu geführt hat, dass weniger Kuren verschrieben wurden, dass Kliniken schließen mussten, dass die Kurgäste dann bald ausgeblieben sind, weil die Krankenkassen das dann oder Krankenvereinigungen das dann nicht mehr übernommen haben und die Patienten das hätten dann auch privat bezahlen müssen, haben einige auch noch eine Zeit lang wohl gemacht, aber man hat diesen Einbruch total gemerkt und dadurch kommt dann oder kam es dann zu diesen Leerständen, was heute noch so ist. Da hast du heute noch, in meinem Heimatort zum Beispiel, gibt es heute noch Pensionen, die früher Kurgäste aufgenommen haben, die das, wie gesagt, auch privat dann gemacht haben, aber die dann irgendwann auch mal mit der Modernisierung nicht mehr zurechtgekommen sind, hätten dann wahrscheinlich Unsummen investieren müssen und das hat keiner aufbringen können. Und so kam es dann, dass dann so nach und nach viele große Pensionen oder auch viele große Kliniken dann einfach geschlossen werden mussten.
Und das ist eigentlich traurig, wenn ich das jetzt mal so höre, weil ich mir denke, gerade in der heutigen Zeit ist es eigentlich eine Schande, dass es nicht mehr so einfach ist, eine Kur verschrieben zu kriegen, zu bekommen, ja. Mhm. Und gerade jetzt, wo die Leute irgendwie so auf Arbeit gepolt sind und immer leisten und liefern und keine Ahnung, und dass man sich denkt, ja, es wäre mal schön, wenn ich jetzt irgendwo 2 ja. Wochen einfach mal relaxen könnte, weißt du, und nicht Unsummen an Geld dafür ausgebe, wie es für einen normalen Urlaub ist. Und auch, dass ja dieses aktuelle Thema mit Krankenkassenbeiträgen und so quasi auch relevant ist, ja, weil man zahlt, ja. zahlt, aber die Leistungen fallen halt immer
Es wird immer mehr weg. Eingeschränkter.
Genau. Es ja. wird immer weniger und man bekommt eigentlich gar nichts mehr. Und das ist auch interessant, dass du jetzt gesagt hast, so dieses ganze Gesundheitssystem, weil gerade in der Pflege merken wir das natürlich auch so, dass das irgendwie ja. nie anders war. So, ja, wenn ich jetzt mal nachdenke und ich 15 Jahre jetzt mal, wo ich mir denke, so, das war eigentlich nicht anders wie heute, ja. Und wenn ich dann denke, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, oh Gott, das will, also da denkt man sich dann manchmal auch so, warum ist das eigentlich so? Ja, es ist traurig.
Also ich finde, da liegen Welten zwischen. Also gerade was du auch sagst, Pflege und wenn du jetzt heute zum Beispiel auch einen Kurantrag stellst, der wird grundsätzlich erstmal abgelehnt, dann wird damit schon spekuliert, dass du nicht die Nerven hast, diesen Antrag nochmal zu stellen. Ja. Und andererseits legt dir man, oder oft ist es auch so, dass der Arbeitgeber da einem Steine in den Weg legt und das natürlich auch nicht gerne sieht, wenn das Personal dann zur Kur fährt. Also das kommt auch noch dazu. Ist natürlich für Lost Placer sehr schön, wann es dann andererseits wieder Gebäude steht, die teilweise sogar noch komplett eingerichtet sind oder wo man auch wirklich sagen kann, da ist zugeschlossen worden und das steht da so seitdem und ja, es passiert dort nichts.
Ja, aber man schiebt das immer so ein bisschen auf nicht mehr zeitgemäß oder zu altmodisch, weil in vielen Kurorten kennt man natürlich so diese klassischen Sanatorien ja. oder was auch immer, die wirklich schon so seit 1997 oder 2000er Jahre leer stehen, aber die neueren Kliniken, ja, oder generell auch die Krankenhäuser, so da steckt ja irgendwo auch ein Sinn dahinter, dass es eben noch so neuwertig ist, aber halt eben nicht mehr benutzt, ja.
Ja, also es gibt eine Klinik, die ist, die ich sehr, sehr oft besucht habe. Die ist seit 1996 verlassen. Und da wurde wirklich von einem Tag auf den anderen das Ganze geschlossen und blieb dann so stehen.
Gruselig, kann ich nur dazu sagen.
Ach ja, ein bisschen schon.
Und zeitgleich habe ich mir jetzt gerade gedacht, hui, das ist jetzt aber schon ein Thema hier für den Einstieg. Normalerweise kommt für solche Themen immer so der spätere Zeitpunkt, aber heute steigen wir mal gleich so ein, finde ich gut.
Okay.
Aber erzähl uns doch mal, was ist denn eigentlich beim Urbexen so deine Hauptmotivation, warum du das überhaupt machst?
Also was mich so fasziniert daran ist, dass das irgendwo teilweise Orte sind, wo man wirklich in die Vergangenheit eintauchen kann, wo man vielleicht auch selber noch so Erinnerungen hat, früher an Oma oder Opa, wie die früher gelebt haben und man kann sich das praktisch alles nochmal angucken oder man entdeckt auch Sachen, die noch älter sind, wo man sagt, Mensch, davon habe ich gelesen, aber ich habe es noch nie gesehen. Und dann auch teilweise, wenn dieser natürliche Verfall, wenn die Natur sich die Sachen zurückholt und die Natur hat unheimlich viel Kraft und die entdeckst du überall. Und selbst da, wo du es nicht vermutest, dass da überhaupt was wachsen kann, da wächst was. Und dieser natürliche Verfall eben und dieses Entdecken dieser längst vergessenen Sachen, die wieder zu entdecken, das ist für mich eigentlich so das Schönste daran.
Ja, gerade so alte Verpackungen liebe ich irgendwie, wenn du so Sachen siehst, die vielleicht noch in der Verpackung sind oder nur die Verpackungen. Ja. Und alleine schon dieser Unterschied zwischen den heutigen Sachen, wie das beworben ist, oder auch alte Zeitungen und die Werbeanzeigen da drin oder so, wo man sich auch denkt, so, ja, um Gottes Willen, und die Bilder dazu und die Texte, also das wird heute kein Mensch mehr so schreiben.
Oder so zum Beispiel, nur ein ganz simples Beispiel, auf dem Dachboden oben liegt so eine kleine Dose, weil du das gerade angesprochen hast, und dann steht da drauf Salamander-Schuhcreme. Und diese Dosen waren ja aus Metall, mit so einem kleinen Bügelchen dran, wo man damit die Dose praktisch aufgedreht hat. Das kenne ich wirklich noch von Oma und Opa. Und heutzutage, ja, hast du dann halt eine Tube mit einem Schwamm dran und dann kannst du deine Schuhe putzen. Und diese alten Döschen, die es da noch so gibt, das ist einfach so, faszinierend irgendwo. Oder auch längst verschwundene Handwerkskunst hast du auch ganz oft.
Oder das Nähkästchen. Das ist ja so das hundertprozentige Oma-Gefühl, finde ich. Wenn du irgendwo eine Metalldose, eine alte findest, wo dann lauter Knöpfe und Garne und sowas drin sind, das ist immer total schön. Und es hilft auch so ein bisschen einzuordnen, finde ich, weil dann weißt du schon genau, hier hat eine ältere Person wahrscheinlich gelebt.
Richtig. Und da wurde auch noch viel genäht und viel geflickt. Und nicht so wie heute. Das meiste dann, wenn es kaputt ist, weggeschmissen. Das sind auch noch so Sachen, wo man dann sagt, da ist ein riesen Knopfsortiment und 10.000 verschiedene Garne. Und das, ich glaube, das hat heutzutage kaum einer, der sich jetzt nicht vielleicht hobbymäßig damit beschäftigt, noch zu Hause.
Was ich auch mich immer frage, beziehungsweise auf was ich immer achte, und ich bin gespannt, ob jetzt jemand auch tatsächlich für sich diese Frage als Ja beantwortet, dass ich oft, wenn es ein Bücherregal gibt und da noch Bücher drin sind, Romane oder sowas, dass ich immer die Bücher angucke, was die Leute so gelesen haben. Weil ich finde, das lässt auch immer so ganz oft darauf schließen, was sich jemand so interessiert hat im Leben.
Das stimmt. Also ich gucke auch immer die Bücher an. Manchmal ist es so, die sind dann schon so zerfleddert oder beziehungsweise sehen so morsch aus, dass ich die dann wirklich nur mal mir den Titel angucke. Aber das sagt auch schon viel darüber aus, wer da gelebt hat. Also es gibt ein Haus, wo ich war, wo ich zum Beispiel weiß, da hat ein Biologielehrer gelebt. Alleine durch die Bücher, die da halt waren, diese Fachliteratur und sämtliche anderen Dinge, selbst noch alte Klassenarbeiten von Schülern.
Und cool.
Das war auch ganz interessant, das mal so zu sehen. Und man hat auch gemerkt, der war auch aus diesen ganzen Sachen, was er gemacht hat, der hat wahrscheinlich auch noch angepflanzt und hat dann diese Pflanzen betitelt. Da lagen nämlich dann noch überall diese handgeschriebenen Kärtchen mit lateinischen Bezeichnungen und ob er das jetzt selber angebaut hat oder für die Schule. Aber das waren auch noch so Relikte, wo ich so gesagt habe, das ist jemand, der hat das gelebt. Der hat dafür gebrannt, für seinen Beruf und für diese Fachrichtung. Das war auch sehr, sehr interessant.
Ich finde immer das Interessanteste, wenn jemand so Berge an Magazinen hat.
Auch das habe ich auch öfter.
Ja, ich war auch mal in einem Haus und da waren Tausende, wirklich Tausende. Das war echt extrem. Also da war ein komplett riesiges Regal mit den gleichen Magazinen, alles Gartenzeitschriften. Mhm. Wo ich auch gedacht habe, hey, wie lange ging denn dieses Abo bitte? Wahrscheinlich 50 Jahre oder keine Ahnung.
Ist schon erstaunlich, wie viel sich da, das hatte ich in dem Haus, lagen da auch ganz viele Fachzeitschriften für Biologie. Das waren mit Sicherheit auch 10, 12 Stapel, wo ich gesagt habe, muss man das alles aufheben? Aber wahrscheinlich, ja, man kann es ja vielleicht noch mal gebrauchen oder was nachlesen. Das muss ich sagen, tatsächlich ist ziemlich oft so, dass man dann auch Zeitungen gebündelt noch irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller findet, die von, ja, 1950, 1960 sind und die, ja, gammeln da so vor sich hin.
Oder dann stell dir mal vor, irgendwann nach 20 Jahren fällt dir ein, ach, da war doch irgendwann mal so ein Artikel und ich suche den jetzt in diesem Stapel raus.
Ja, viel so. Spaß.
Ja, genau. So, das ist dann so ein Lebenswerk, das rauszusuchen. Aber gut, uns freut das, wenn wir sowas finden. Ja, alte, gerade wenn du sagst, alte Zeitungen, das ist ja auch mal.
Was ich besonders schön finde, sind, wenn alte Bibeln und sowas noch im Hause sind. Das finde ich auch mal faszinierend. Wenn die Einbände noch, oder wenn die erste Seite handbeschriftet ist, dass man da also sieht, das ist jetzt keine Tausenderauflage, sondern das ist jetzt was ganz Besonderes, diese Besonderheiten daraus zu picken und zu gucken und schöne Ledereinbände haben mit Verzierungen oder so, das finde ich auch immer ganz faszinierend.
Das ist wahr. Und verrate uns doch jetzt mal, ob du schon mal einen vermeintlichen Lost Place betreten hast und dir aber gar nicht sicher warst, ob der überhaupt lost ist.
Ja, tatsächlich ist mir das erst letztens passiert, dass ich einen Zufallsfund, ich wollte mal eine Freundin in einem Krankenhaus besuchen und bin da mit meinem Sohn dran vorbeigefahren und habe so gedacht, das sieht leer aus, da stehen vertrocknete Pflanzen im Fenster und also da muss ich nochmal gucken. Dann bin ich das nächste Mal alleine hingefahren, hatte mir die Straße markiert und habe gedacht, da steigst du jetzt, parkst du jetzt irgendwo, steigst aus und gehst da einfach mal gucken. Und habe nochmal von außen geguckt, so, oh, da stehen wirklich nur vertrocknete Pflanzen drin und alles zugewachsen, auf dem Dach schon teilweise zugewachsen. Gehe um die Hecke rum und will gerade in dieses Haus gehen, da geht die Haustür auf und ich habe auf dem Absatz kehrt gemacht und bin leise pfeifend meines Weges gegangen. Und er hat mich nicht gesehen, weil ich Gott sei Dank so auf dem letzten Fuß dann noch umgedreht bin. Und da habe ich gedacht, okay, das nächste Mal solltest du noch genauer gucken, wo du hingehst. Aber das war schon ganz witzig. Da habe ich gedacht, oh, zwei Schritte weiter und er hätte dich dumm angeguckt oder sie und hätte wahrscheinlich gefragt, kann ich Ihnen helfen?
Das aber du hast nicht gesehen, wer rauskam,
nein,
oder?
Nein.
Ah.
Nein, das habe ich gerade noch vermieden. Aber da dann die Mülltonne hinter mir weggeschoben wurde, muss es ja ein Hausbewohner gewesen sein. Es ist schon faszinierend, in was für Häusern manche Menschen noch so leben. Doch, hat mich sehr gewundert, wirklich. Also da hätte ich zu 90% gesagt, das Ding ist verlassen. Tja, so kann man sich täuschen.
Vor allem dann also jetzt nicht irgendwo abgelegen, weißt du, also wenn du sagst, du warst auf dem Weg ins Krankenhaus. Aber ich möchte jetzt mal anmerken, ich finde das auch sehr lustig, dass einige Leute das schon so irgendwie gemacht haben, die irgendwelche Leute im Krankenhaus besuchen wollten und dann finden sie einfach unterwegs ein Lost Place und sneaken da mal so kurz rein.
Auf jeden Fall. Das, wenn man was sieht, dann muss man auch mal anhalten und gucken, wenn es irgendwie passt. Das schon. Also ich war dann auch irgendwo mal in einem Place, wo ich gedacht habe, da kommst du sowieso nicht rein. Das hatte ich auch am Straßenrand gefunden und habe dann gedacht, naja, versuchen kannst du es mal. Und dann Tatsache, durch die Scheune, die schon komplett, dieses Scheunentor war komplett zugewachsen, aber man konnte das Tor ein Stück zur Seite schieben und dann bin ich da reingekommen. Und so im Nachhinein habe ich mir dann die Fotos angeguckt und habe so gedacht, wie lange brauchen eigentlich Yuccapalmen, um zu vertrocknen? Weil die waren nicht vertrocknet, die waren noch grün. Da habe ich so im Nachhinein gedacht, das war jetzt vielleicht dann doch noch nicht so lange lost, wie du das gedacht hast. Aber es war keiner drin, das nicht. Und es war auch halb leer geräumt. Aber trotzdem war das schon so ein bisschen komisch. Und habe ich gedacht, wahrscheinlich muss da doch immer noch einer hingehen und die Blumen gießen. Ansonsten würden die ja nicht mehr leben. Und da habe ich im Nachhinein auch gedacht, man muss wirklich ganz, ganz, aber im ersten Moment ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Also da war ich so fokussiert, was finde ich denn hier, dass ich das erst im Nachhinein so auf den Bildern gesehen habe und so gedacht habe, von alleine können die nicht so grün bleiben. Da muss irgendwer gewesen sein. Aber wie gesagt, das war halb leer geräumt und es kann höchstens sein, dass da doch noch mal jemand ab und zu nachgeguckt hat.
Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, oder vielleicht in Etappen irgendwie leer geräumt oder so. Das kann natürlich auch sein. Oder die Pflanze ist einfach, keine Ahnung, hat Durchhaltevermögen irgendwie so.
Boah, muss aber ganz schön haben, weil sämtliche andere Pflanzen waren ja vertrocknet und deswegen ist mir das auch ehrlich gesagt wirklich erst hinterher aufgefallen. Ne?
Okay, dann sehr, sehr strange irgendwie.
Ja, war schon ein bisschen komisch. Aber Hauptsache war, ich bin keinem begegnet.
Ja, das Wichtigste, weißt du so. Das
ja.
Wichtigste. Und was war denn dein spektakulärster Zugang?
Das war, also einmal mussten wir durch ein ganz, ganz schmales Fenster. Da habe ich gedacht, noch zwei Stück Kuchen mehr und ich passe dann nicht mehr durch. Aber das hat noch gepasst. Und dann musste mir meine Tourpartnerin, mit der ich sehr gerne auf Tour gehe, die musste mir einmal hochhelfen, weil das so weit oben war, dass ich da keine Kraft hatte, hochzukommen. Also, aber ansonsten durch ein Mauerloch gekrochen. Da war der Zugang halt durch eine Mauer, die aufgebrochen war und da musste man dann durchkriechen. Das sind so, also bis jetzt habe ich noch keine spektakulären Eingänge praktisch so gehabt. Also wenn man davon ausgeht, ein offenes Fenster geht man rein oder eine offene Tür ist natürlich am besten. Ne? Aber wie gesagt, durch ein kleines Loch durch oder mal ein ganz, ganz, ganz schmales Fenster oder durch ja meterhohe Dornen und Brennnesseln sich gezwängt und beim Rausgehen gesehen, ach guck, da geht's aber wesentlich einfacher. Das hatte ich schon öfter, ja. Aber jetzt so, ich bin nicht so der Fan von in irgendwelche Stollen kriechen oder so, da kriege ich Platzangst und deswegen war ich da alleine auch noch nicht drin, weil ich sehr viel alleine auch unterwegs war.
Aber das mit diesem komplizierten Zugang und dann wäre es so einfach, das ist der Klassiker. Das passiert so oft und man schämt sich immer so, auch wenn man dann irgendwie alleine ist und man denkt sich so, oh.
Ja, das ist wahrscheinlich, man guckt, dass man an der unauffälligsten Stelle reinkommt und kriegt gar nicht mit, dass vielleicht so 10 Meter weiter eine Tür aufsteht. Aber okay, wenn ich es nicht anders haben will, dann muss ich da eben so durch, ne? Gehört dazu.
Ich glaube aber, das ist auch einfach oft, weil du nimmst den ersten Eingang, den du findest.
Richtig, genau, Hauptsache
also
drin.
Genau, so geht's mir, weil wenn ich jetzt an einem Haus zum Beispiel entlang laufe und das erste Fenster, das ich offen stehen sehe, da gehe ich rein, ist ganz
genau,
klar.
Genau, so sieht's
und
aus.
Nicht erstmal ganz rum oder ausgekundschaftet.
Nein.
Irgendwie
Hauptsache
und
schnell rein.
Ja, genau.
Bequem oh, raus nee. Geht dann ja immer noch, ne?
Ja, und wie gesagt, so, nee, ich hoffe, dass mir das nicht mehr so oft passiert, weil wie gesagt, ich schäme mich wirklich manchmal dafür. Ich schäme mich.
Nee. Ich muss dann immer echt über mich lachen. Das ist das Einzige, was ich dann mache. Oder wenn ich dann mal aus dem Fenster raussteige und bleib mit dem Bein hängen, das ist dann auch immer ganz witzig, wenn das sehr hoch ist, dann muss ich auch schon mal schreien, Hilfe, ich bleib hängen. Aber das gehört dazu und das finde ich, wenn es dann ein bisschen lustiger zugeht, so muss das dann auch sein. soll ja Spaß machen, ne?
Ich habe mich oft gefragt, ob es auch Alleingänger da draußen gibt, die laut fluchen, wenn ihnen irgendwas Schlimmes passiert.
Eher nicht, muss ich sagen, weil ich immer irgendwie bemüht bin, sehr, sehr leise zu sein. Also ich bin auf jedem Lost Place eigentlich sehr leise. Und es ist schon oft so gewesen, dass dann, ich bin relativ oft mit der Urbex Melli unterwegs. Also so oft, wie es geht. Wir wohnen jetzt nicht im selben Ort, aber wir haben schon 2, 3 Touren zusammen gemacht, größere. Und wir sind dann schon, das war dann so, warum flüstern wir jetzt eigentlich hier? Ist doch keiner da. Aber das ist so irgendwie, wir sind eigentlich immer so ganz leise Mäuschen und wir gehen leise rein und wir gehen auch leise wieder raus.
Das mache ich mit meiner Schwester auch immer so. Sobald wir Das ist immer interessant. Sobald wir den ersten Schritt in einen Lost Place
reinmachen, ist Ruhe im Karton.
Da flüstern wir. Oder noch besser, die Steigerung ist jetzt schon Handzeichen oder irgendwelche Gesten und Mimiken zu machen oder wild mit den Händen irgendwie rumzufuchteln. Ja, das ist dann die Steigerung.
Das ist die Steigerung. Ob es nun nötig ist oder nicht, also wenn das jetzt, ich sag mal, in einer belebten Umgebung ist, dann ist das ja noch sinnvoll. Aber wenn ich irgendwo bin, wo weit und breit kein anderes Haus ist, dann verstehe ich mich manchmal selber nicht. Aber das sitzt so drin, dass man halt möglichst unauffällig ist und leise ist und kein Radau macht da drin. Und von daher gibt es auch eben dann mal einen Flüsterton.
Mhm. Und was war bis jetzt die weiteste Strecke, die du für ein Lost Place in Kauf genommen hast?
Also es war eine Tour, eine Dreitagestour mit der Urbex Melli nach Belgien. Und da waren wir Pfingsten gerade, das zweite Mal. Und da haben wir es dann geschafft, in 3 Tagen so rund, also mit meiner Anfahrt dahin zu ihr, ich glaube 1600 Kilometer, die wir da in den 3 Tagen runtergerissen haben. Also es sind dann bis nach Belgien ungefähr so 400 Kilometer. Das, also bis wir da über die Grenze sind. Das war jetzt so das Weiteste.
Mhm. Ja, es muss ja auch nicht immer Tausende von Kilometern sein, weißt du.
Na, das
du,
läppert
warum?
Sich ja, wenn man dann in Belgien kreuz und quer fährt, weil man, ich versuche dann immer schon, das irgendwie zu planen, aber oftmals ist es dann auch so, das haben wir auch im Harz erlebt, dass ich dann so gedacht habe, erst da und da und da. Und dann schickt einen das Navi dann doch wieder komplett in eine andere Richtung, weil eine Straße gesperrt ist und man dann hinterher dann doch wieder 100 Kilometer mehr auf dem Tacho.
Oh ja.
Aber gut, dann ist das so. Also wie gesagt, es sind so 1600 Kilometer zusammengekommen, aber das war dann Hin- und Rückfahrt und eben die Locations, die wir da abgefahren sind, bis runter an die französische Grenze.
Und weil du gerade sagst, Straßensperren, ja, ich habe mir jetzt die letzten paar Male schon gedacht, so mein Beileid an alle Autofahrer.
Mhm.
Und ich verstehe das jetzt umso besser, wenn jemand total ausrastet, weil er vor einer gesperrten Straße mit dem Auto steht. Weil gut, als Fußgänger kannst du manchmal durchlaufen.
Noch durch,
so.
Ja.
Aber manchmal musst du dann eben auch einen Umweg irgendwie laufen, aber es ist natürlich bei weitem nicht so stressig wie mit dem Auto, ja. Und wenn manchmal so wirklich ein ganzer Stadtteil in so einem kleinen Dorf irgendwie die Hauptstraße gesperrt ist oder so. Boah.
Oh ja, das ist schön.
Oh mein Gott.
Bis 20 Kilometer Umweg fahren zum Teil.
Ja.
Und das ist dann richtig nervig, weil das Navi sagt dir dann natürlich nicht, dass es da Schleichwege gibt, aber ich bin dann immer schon so dreist und gucke mir auf Google Maps dann die Nebenstraßen an, wo ich denn eventuell durchkommen könnte. Das mache ich dann schon vorher mal, wenn ich merke, da ist eine Riesenumleitung.
Oder der Albtraum. Jetzt stell dir mal vor, du kommst irgendwo hin und der Lost Place ist in einer Straßensperre drin.
Als wir das erste Mal letztes Jahr in Belgien waren, da sind wir über eine kleine Straße gefahren, wo man gesehen hat, da arbeiten rechts und links Bauarbeiter. Sind wir aber drüber gefahren. Das war noch so ein Stück, was dann so mit Sand aufgefüllt war. Da durften wir auch, also war nicht abgesperrt, sind wir rübergefahren. Und dann waren wir eine gute Stunde da in dem Lost Place, kommen raus. Auf einmal ist die Straße weg, beziehungsweise haben sie das Ding abgesperrt und den Sand abgetragen. Und dann habe ich so gedacht, jo, wie kommen wir jetzt raus? Aber es war noch nicht so tief, also die haben dann die Schranke weggenommen und haben uns dann durchgewunken, waren da sehr nett. Habe ich auch gedacht, das habe ich auch noch nie erlebt. Nach hinten kommst du und zurück bist du eingesperrt.
Ja, oh Gott, und dann, wenn du halt, angenommen, du kommst da einfach gar nicht mehr raus, ja, so was machst du? Und noch im Ausland, oh Gott.
Ja, keiner versteht dich, ne? Das ist ja noch das Schlimmste. Also mit Händen und Füßen wäre es ja noch gegangen wahrscheinlich. Und Wörterbuch gibt es ja auch.
Ja, na? Eben. Also es
das
geht
man
immer
schon hin. Es geht immer, richtig.
Wo ein Wille, da ein Weg.
Ganz genau.
Und welchen Lost Place hast du mehrmals besucht und warum?
Also tatsächlich habe ich einen Lost Place, eine alte Klinik in meiner Heimatstadt. Das ist halt ein Kurort, wo nach der Gesundheitsreform sehr viel Leerstand war. Diese Klinik war aber schon vorher insolvent. Und ich denke, es wird einige geben, die das vielleicht dann hören, die wissen, um welche Klinik sich das handelt, weil die sehr, sehr bekannt ist. Und ich glaube, ich war da gefühlte 20 Mal drin. Also immer mal wieder, wenn ich da zu Besuch war. Und also es war zu Anfang, war es noch eine richtig tolle Location. Da war, von Jugendlichen teilweise was zerstört, also auch Spiegel eingeschmissen, manche Scheiben kaputt, klar. Aber da gab es noch einen Speiseraum, da war noch eine komplette Küche drin. Die Zimmer waren noch relativ ordentlich, sag ich mal, und nicht so durchwühlt. Und da konntest du also zugucken, wie das dann im Laufe der Jahre, also wirklich immer und immer schlimmer geworden ist. Es hat 4-5 Mal gebrannt. Und ich habe immer gesagt, dass die Klinik überhaupt noch steht, dass sie da so standhält und immer noch da thront. Das ist echt Wahnsinn. Also die ist sehr, 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 sehr solide gebaut. Es war nachher natürlich so, dass dann durch die verschiedenen Brände einige Räume komplett zerstört waren. Aber auch selbst das bot dann nachher wieder irgendwelche neuen Motive. Und dann, als dann ein bisschen Ruhe eingekehrt war, war es dann auch so, dass dann die Natur, wie gesagt, wieder in die Räume Einzug gehalten hat, dass dann Bäume auf einmal im Zimmer wuchsen und oder aus dem Kamin ein Farn der statt Flamme da dann war. Und also das war wirklich eine ganz, ganz tolle Location. Hatte auch ein Schwimmbad, hatte unten noch diese für medizinische Bäder noch die Wannen, Behandlungsliegen. Alles war noch da, aber leider ist es dann wirklich durch die vielen, vielen Brände und ganz, ganz mächtig viel Randale, sehr, sehr zerstört worden. Und das hatte dann halt auf lange Sicht, dann waren dann die Folgen, dass der Besitzer, der irgendwo im Ausland lebt, dass sie den dann erstmal ausfindig machen mussten und der dann also praktisch erstmal die Auflage bekommen hat, das ganze Grün um die Klinik rum abzuholzen, weil die damals beim Brand, der sehr groß war, der war also wohl kilometerweit zu sehen, dass sie Angst hatten, dass der ganze Wald anfängt zu brennen und das ganze Grün, was auf dem Gelände war. Und das musste der erstmal alles abholzen. Und mittlerweile, ich war jetzt vor 6 Wochen nochmal da, ist alles komplett ausgeräumt. Also steht nur noch das Betongerüst und ein großer Turm, den kann man auch noch betreten. Aber es ist, wie gesagt, innen jetzt alles leer, aber das war halt vorauszusehen bei der vielen Randale, die da war. Also ich habe selber mitgekriegt, dass da Jugendliche, die von oben vom Dach runter Stühle geschmissen haben, Türen geschmissen haben, also richtig randaliert haben. Und die Polizei ist dann aber leider, die haben gesagt, was soll man machen? Morgen sind wieder welche da. Die sind da gar nicht mehr dann angerückt. Aber ich habe Wut gekriegt irgendwie. Das war mein erster Lost Place, mein erster richtiger Lost Place. Und zu der Zeit dann halt auch wieder so schön, dass ich gesagt habe, ich kann da öfter hingehen und finde immer noch neue Motive. Und das hat mir natürlich irgendwie persönlich so richtig wehgetan, wenn ich gesehen habe, was da für Dumpfbacken sind, die alles zerstören und zerdeppern müssen.
Ja, vor allem so, also es ist ja immer auch so sinnlos, weißt du?
Absolut, absolut.
Also ich habe mir auch oft gedacht, wenn ich sehe, dass ein Stuhl irgendwo in eine Wand reingerammt ist, dass der da drinnen steckt, wo ich mir auch denke, ich habe immer wieder diesen Gedanken, wo ich mir denke, was gibt dir das? So, wenn ich mich jetzt, ja,
ich
genau.
Kannst du nicht nachvollziehen.
Ahnung. Ich auch nicht. Und ich frage mich oft so, was gibt das den Leuten? Oder haben die wirklich, also jetzt sagen wir mal die Kids, so haben die wirklich den Impuls, wir gehen jetzt da rein, lass mal reingehen. Hey, da stehen noch irgendwelche Sachen. Und dass die sofort diesen Impuls haben, so okay, ich nehme jetzt diesen Stuhl oder alles, was ich greifen kann und schlag das einfach kurz und klein so. Und keine Ahnung, es ist so ein interessantes, das ist jetzt wieder so ein bisschen Psychologie wahrscheinlich, da müsste man irgendwie...
Ja, aber ich sag mal so, als ich, also es sind ganz, ganz viele Jugendliche gewesen, muss ich wirklich sagen, die sogenannte Dorfjugend, ja, die daran Dale gemacht haben und auch Partys gefeiert haben. Und ich kann ja noch Partys feiern, kann ich ja noch verstehen. Das ist, da kontrolliert einen keiner, da guckt keiner, da kann man sich auch mal daneben benehmen oder sonst irgendwas. Und das kann ich noch nachvollziehen, aber diese sinnlose Zerstörung, da fehlt es mir. Denn ich meine, ich war ja auch mal 17, 18, 16. Wir haben auch Mist gemacht. Ja, also war auch mal eine Straßenlaterne kaputt. Ne? Also wenn man da aus Versehen gegengetreten hat, das ist auch mal vorgekommen. Oder wenn mein Bruder nach Hause kam, dann fehlte da an der Baustelle auch mal so ein Bauschild.
Also, ja.
Ja. Aber es diese Zerstörung, dieses willentlich kaputt kloppen und diese Aggressivität, da tut mir leid. Wie gesagt, da fehlt mir jegliches Verständnis. Auch ich war auch jung. Wir haben auch Mist gemacht, aber bestimmt nicht sowas. Garantiert nicht.
Ich habe auch tatsächlich, wenn ich jetzt mal so rückblickend überlege, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas mutwillig zerstört. Also, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, ich habe das einfach kaputt gemacht, weil ich Bock hatte. Ich habe noch nie mit einem Glas irgendwo hingeschmissen oder keine Ahnung, oder irgendwas eingeworfen oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber gut. Das hat natürlich auch so eine damit zu tun mit Respekt vor fremden Eigentum, glaube ich, generell so. Und
ich denke auch mal, dass die Werte, die uns damals mitgegeben worden sind, auch so ein bisschen abweichend von, manchmal ein bisschen abweichend von dem, was heute vermittelt wird. Nicht überall, natürlich nicht. Ne? Also das will ich jetzt gar nicht damit sagen, aber ich stelle immer fest, dass sich das sehr verändert hat, dass die Werte, die wir damals kennengelernt haben, heute nicht mehr so viel zählen.
Ja, das ist wahr. Und wahrscheinlich ist auch so mehr dieses, ja, das gehört, das steht ja eh da rum und das gehört niemandem. Und das, warum regst du dich auf, dass jemand das kaputt macht? So irgendwie, keine Ahnung. Also das ist immer so ein ewiges Diskussionsthema, weißt, wo man sich so stundenlang drüber unterhalten könnte und schwadronieren, so was, wie das jetzt ist. Aber ich glaube, letztendlich wird man nie einen Punkt finden, wo man sagt, aha, genau so ist das. Es sei denn, man trifft mal jemanden.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich
und fragt, ja.
Bin ja nun weiblich, aber ich hätte nicht kein Problem damit, darauf zuzugehen und zu fragen, was bringt dir das jetzt? Also den zur Rede zu stellen. Also ich meine, wenn ich dafür irgendwie mal eine kassiere, dann kann ich es auch nicht ändern, aber ich habe da keine Angst vor. Also ich würde, glaube ich, weil ich dann so eine Wut im Bauch habe, wenn ich sowas sehe, dann denke ich darüber gar nicht nach. Na, so, also so wirklich regt mich das auf, dass ich dann sagen würde, würde dahin gehen, ohne drüber nachzudenken, was mir passieren könnte, weil ich es einfach so schlimm finde.
Ja, und ich bin auch deiner Meinung, dass ich das tatsächlich auf meinem Schirm habe, aber leider geht es mir wie ein paar Leuten. Ich begegne so gut wie nie irgendjemanden auf dem Lost Place. Also ich, das ist jetzt gefühlt schon eine Ewigkeit her, dass ich mal auf andere Urbexer gestoßen bin, aber so Vandalen treffe ich tatsächlich und toi, 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 auf Holz klopfen hier, Gott sei Dank, so, nie.
Also mir ist es auch erst einmal passiert, wie gesagt, aber da habe ich dann auch eine Schimpftirade losgelassen, die war nicht von schlechten Eltern.
Also wenn ich mal jemanden treffen werde, dann werde ich insgeheim mit Video aufnehmen, natürlich ohne Gesichter oder irgendwas, aber damit ich vielleicht eine Tonspur hier einspielen kann, wenn es soweit ist. Aber mal gucken, ob das irgendwann soweit sein wird. Ja, lasst euch überraschen, sage ich immer hier.
Okay.
Ah, und welcher war denn der kleinste und welcher der größte Lost Place, den du bisher besucht hast?
Also der kleinste, das war wirklich von einem Schausteller ein kleines Häuschen. Da war wirklich nur ein kleines Schlafzimmer, ein Mini-Wohnzimmer, eine Küche, glaube ich, mit zwei Herdplatten, wo man so gerade drin stehen konnte und so einer ganz, ganz, ganz kleinen Toilette, wo man auch nicht drin umfallen konnte. Ich glaube, da gab es noch nicht mal eine Dusche drin. Das war auch relativ zu Anfang, so als ich da angefangen habe mit dem Hobby. Das war so ein ganz, ganz kleiner Lost Place. Und der größte war eine Fabrik, genau, die über den die über einen Fluss ging und dann auf der anderen Seite noch weiterging.
Oh, das klingt schön.
Das war auch sehr, sehr schön. Auch wieder ganz, ganz viel Natur.
Und weil du sagst, da hat dein, also jetzt mal, um auf das Haus zurückzukommen, da hat dein Schausteller gelebt. Ich meine, wenn man, es gibt ja heute immer noch diese Zirkusse, die ab und zu irgendwo longieren, sage ich mal, in der Stadt. Und wenn man sich auch mal die Wohnwegen anguckt, ja, die, das sind nicht immer so riesige Trailer, sondern manche haben wirklich dann diese ganz Anhänger. Ganz klein, genau.
Ja.
Und ich denke auch, wenn du dein ganzes Leben sowas machst, dann hast du auch gar keinen, also keine großen Ansprüche, dass du sagst, so ja, ich brauche jetzt unbedingt eine 100 Quadratmeter Wohnung oder so, sondern da denkst du dir, okay, ich habe ein Bett, eine Küche, ein Klo, mehr brauche ich eigentlich gar nicht.
Ja, und die sind ja auch sehr, sehr viel unterwegs. Von daher ist das ja dann wahrscheinlich auch nur für die paar Monate, wo jetzt keine Verpflichtung waren, also keine Vorstellungen waren, dass da drin bis wahrscheinlich dann auch ein bisschen die Autos repariert auf dem Grundstück oder so, weil so einige Werkzeuge noch da waren und so, also ein Schuppen, wo Werkzeuge und Lack drin war. Und dann habe ich so gedacht, das ist wahrscheinlich dann auch eben nur zum Reparieren der Fahrzeuge und in der Zeit, in der eben so keine Vorstellungen sind oder wo man nicht auf Frühjahrsmärkte oder Sommerfeste geht, dass man da eben den Winter verbringt.
Das ist auch ein Leben, oder? Immer unterwegs.
Ja. Richtig. Das ist auch nicht so unbedingt für mich. Ich bin gerne unterwegs, aber ich komme auch gerne wieder nach Hause.
Ja, das denke ich mir auch. Und ich kenne auch ein paar Leute, die geschäftlich sehr viel reisen. Also die sind wirklich, ich glaube, keine Ahnung, gefühlt 300 Tage irgendwo unterwegs und ständig in irgendwelchen Hotels oder Pensionen oder was weiß ich. Und ich denke mir auch so oft so, boah, also ich könnte das nicht. Aber gut, die Leute sind es gewöhnt natürlich.
Sie sind es gewöhnt.
Man muss das auch mögen natürlich.
Ich wollte gerade sagen, man muss es auch mögen. Also ich brauche so meine Safe Zone, dass ich sagen kann, so, das ist so mein Rückzugsort und den brauche ich und der ist immer gleich und verlässlich. Das ist immer was, was für mich auch wichtig ist. Aber wie gesagt, ich finde es auch schön, mal 3 Tage unterwegs zu sein und was zu erleben.
Genau, und wie du sagst, man freut sich dann tatsächlich so am letzten Tag schon so ein bisschen wieder auf nach Hause kommen.
Das auf jeden Fall. So soll es ja eigentlich auch sein.
Ja, weil irgendwas, man findet immer irgendwas, was dann nicht passt. So, ach nee, aber das hätte ich jetzt gerne von zu Hause. Oder nee, zu Hause mache ich das anders. Oder das Kopfkissen passt nicht. Die Matratze ist zu weich. So, man kennt das, wenn man durch Hotels irgendwie tingelt. Oh. Und ich bin jemand, ich liege tatsächlich auf einer relativ harten Matratze, weil ich das schon immer so gewohnt bin, warum auch immer. Und wenn ich dann mal in einem Hotel auf so einem Boxspringbett liege, dann sterbe ich immer 1000 Tode, weil ich mir denke, so Gott, ich versinke einfach da drin.
Richtig.
Und die meisten Leute sagen aber, boah, Boxspringen habe ich auch zu Hause, ist richtig geil. Und da liegt man wie auf Wolken irgendwie. Und ich denke, oh Gott, also hätte ich sowas daheim, ich würde nie wieder schlafen wahrscheinlich.
Wenn du dann noch an früher denkst, wo die Matratzen dann noch dreigeteilt waren, was man auf alten Bauernhöfen immer noch so findet, dass das so mit ganz häufig mit so blauem Stoff überzogen und die Matratzen dreiteilig. Ich glaube, da hätte ich morgens jetzt mittlerweile ganz, ganz fürchterliche Rückenschmerzen.
Ja, ich kenne auch noch diese uralten, diese richtigen, wahrscheinlich habe ich das wegen dieser Angewohnheit, diese uralten Federkernmatratzen, wo du wirklich drauf liegst und du denkst, die Feder kommt jetzt gleich durch dich durch, weißt du, so, die bohrt dir schon irgendwo rein.
Richtig.
Und so dieses Gefühl, und ich glaube, meine Oma hatte nämlich so ein Bett und diese Matratze war eigentlich wie, wenn du dich auf dem Asphalt wahrscheinlich drauflegen würdest. Und ich glaube deswegen wahrscheinlich, weil ich mein halbes Leben auf dieser Matratze mit der Oma zusammen verbracht habe, habe ich so dieses Bedürfnis auch mit fortschreitendem Alter auf so einer harten Matratze zu
liegen. Richtig, dann braucht man es doch schon ein bisschen bequemer, ne?
Ja, genau. Und siehst du, vorhin habe ich dir noch über dieses Palettenbett erzählt, das ich habe.
Ja.
Also ich schlafe tatsächlich auf einer Palette und einer riesigen Matratze und wahrscheinlich auch deswegen, ja, habe ich mich dazu entschlossen. Oh, das ist jetzt wieder ein wunderbarer Übergang. Also langsam frage ich mich, wie ich das manchmal so perfekt zustande bringe, so gute Übergänge hier zu schaffen. Weil, hattest du mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place?
Also skurril insofern, dass ich da jetzt was ganz Außergewöhnliches gefunden hätte oder gesehen hätte, eigentlich eher nicht. Ich habe mich ein paar Mal fürchterlich bei Sachen erschrocken. Tatsächlich, dass ich eine Tür aufgemacht habe und um die Ecke gucke und gucke einen wirklich lebensgroß nachgemachten Förster mit einem Wildschweinkopf, mit einem echten ausgestopften Wildschweinkopf ins Gesicht und habe mich da einmal fürchterlich erschrocken. Im ersten Moment, weil er direkt hinter der Tür stand. Oder dass jemand eine ausgestopfte Puppe irgendwo so positioniert hat, dass es wirklich so aussah, als wenn da einer auf dem Stuhl gammeln würde, im Halbdunkel. Da erschrecke ich mich auch immer sehr gerne bei solchen Sachen. Und aber am meisten habe ich mich erschrocken, als ich mit einer Freundin mal wirklich wieder leise flüsternd unterwegs war und die gute Dame vergessen hat, dass man bei solchen Unternehmungen doch eher das Handy auf lautlos stellt. Und wenn dann AC/DC auf einmal in der Hosentasche erklingt und das bei voller Lautstärke, da bin ich also wirklich erstmal 10 Zentimeter in die Luft gesprungen und mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Das war also so die Sachen, wo ich mich wirklich erschrocken habe. Aber dass ich jetzt so sage, das Einzige, was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass wir mal in einem alten Haus waren, das wirklich also kein einziges heiles Fenster mehr hatte und auch schon recht ja, marode Fußböden, dass wir da im Obergeschoss noch so 3 Zelte gefunden haben, wo dann wahrscheinlich auch noch Obdachlose gelebt haben oder hatten. Gott sei Dank war keiner zu Hause von denen.
Oh, ja, so ein ganzes Camp quasi.
Ja. Aber nur in dem einen Raum und es sah jetzt auch nicht so aus, als wenn die noch da sind, wo ich mich dann immer frage, warum lassen die dann alles zurück? Haben die so viel davon? Oder warum nehmen sie es nicht mehr? Oder sie waren wirklich nur den Tag über weg. Das kann ja auch sein. Und wir haben Glück gehabt.
Das glaube ich eher wahrscheinlich, weil wenn jemand jetzt auf der Straße schläft, dann nehmen die ja natürlich oft ihre Sachen einfach mit, ja, aus Angst vor Diebstahl und alles Mögliche. Aber ich denke, also so stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt obdachlos wäre und ich würde mich an einem Ort sicher fühlen und weiß vielleicht auch, dass da nicht so viel Verkehr ist und vielleicht niemand kommt, dann würde ich da auch meine Sachen lassen, weil ich halt mir sicher bin, dass, wenn ich wiederkomme nach ein paar Stunden, dass noch alles so da ist, wie ich es dort gelassen habe, weißt du?
Also Gott sei Dank, das ist mir noch nie passiert, dass ich also irgendwie auf dem Obdachlosen getroffen bin. Also wenn, dann haben wir halt andere Urbexer mal getroffen und auch kennengelernt und das teilweise auch wirklich sehr nette und das waren also immer positive Begegnungen, obwohl ich schon von anderen gehört habe, die dann richtig Stress gekriegt haben, dass sie dann sehr aggressiv waren und so. Also das ist mir bis jetzt Gott sei Dank erspart geblieben.
Ja, also so richtige aktive Orte, wo noch jemand ist, habe ich Gott sei Dank auch noch nicht entdeckt. Also klar, du hast ab und zu immer diese Anzeichen, wo du siehst, aha, da war mal irgendwann jemand, aber ist weitergezogen. Aber so wirklich aktiv habe ich nur ein einziges Mal erlebt und das war ziemlich am Anfang meiner Lost Place-Karriere. Das war im Kinderkrankenhaus Weißensee, das ist schon ewig gefühlt her. Und da war wirklich auch noch so ein Schlafplatz und ein Campingkocher und so und ein Schlafsack gelegen. Und da hat man auch gesehen, aha, ist gerade irgendwo unterwegs, aber kommt wieder.
Aha, okay. Gut.
Ja, aber man meidet solche Räume dann auch oft.
Ja, also in dem Raum gibt es dann, es sei denn, da steht was ganz Besonderes, aber ansonsten sind diese Räume meistens ja auch nicht groß möbliert, sondern dann, oder in dem Fall standen dann nur die Zelte da drin und dann haben wir da einmal nur geguckt und sind dann auch gleich weitergezogen.
Und was war denn das Kurioseste, was du bisher auf einem Lost Place vorgefunden hast?
Also einmal, wie gesagt, dass ich in einer Scheune war, wo wirklich die ganze Scheunenwand, und Scheunen sind ja nicht klein, wirklich also alles Tageszeitungen, da hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass die ganze Rückwand der Scheune gespickt war mit Bündeln von Tageszeitungen. Also da kann ich dir nicht sagen, wie viele das dann waren, aber das waren mit Sicherheit ein paar Jahrzehnte, die da noch gelegen haben. Oder in einem Haus, wo wir waren in Belgien, dass ich damit so jetzt gar nicht gerechnet hätte, dass da noch ein altes Grammophon steht zum Beispiel. Das war, weiß ich nicht, da habe ich gedacht, sowas gibt's gar nicht mehr. Dass man sich das nochmal angucken kann, außer im Museum, dass sowas noch in einem Wohnhaus steht, das fand ich also wirklich absolut faszinierend.
Ja, sowas vermutet man eigentlich in einem Antiquitätenladen, gell?
Genau. Oder eben auch ganz alte Lampen oder so. Und das ist halt, wie gesagt, auch das, was mich daran so fasziniert, dass man da so alte Sachen, die wirklich sonst nur noch in Museen zu sehen sind, dass man das nochmal so erleben darf.
Ja, das ist schön. Und nochmal, um auf dieses Zeitungsthema zurückzukommen, so ich frage mich echt so, warum sammelst du so viele Zeitungen? Was machst du damit? Ist es dann einfach so ein Hoarding-Komplex oder nimmst du das, weil du an irgendwas arbeitest? Also automäßig oder als Unterlage oder keine Ahnung, ich weiß
aber
es nicht.
Aber das hätte, glaube ich, für eine ganze Garnison gereicht. Also ich weiß es nicht. Vielleicht ist manche Leute sind auch wirklich so, dass sie wahrscheinlich sagen, nee, das kann ich nicht wegtun, da steht noch was drin, das habe ich noch nicht gelesen. Sowas habe ich auch schon mitgekriegt bei älteren Personen, dass die da ganz eigen manchmal sind. Oder einfach zu faul zum Altpapier zu bringen. Ich weiß es nicht. Es sind, wie gesagt, das waren wirklich Berge. Also, aber alles schön aufgestapelt. Da muss also sogar mit einer Leiter dann in die oberen Etagen hoch sein und hat da oben dann alles gestapelt, dann bis unter die Decke.
Eine Kunstinstallation vielleicht.
Richtig, oder das ist der natürliche Wärmeschutz. Isolierung.
Kann natürlich auch sein.
Isolierung.
Genau. Und dann mit den Jahren, dann brütet da irgendwas drin oder vermehrt sich oder vielleicht leben da irgendwelche Tiere drin.
Mit
so,
Sicherheit
keine Ahnung.
Hast du eine Mäusefamilie drin oder so, ja. Die sich da sehr wohl fühlt.
Irgendwelche Katzenbabys kommen dann da raus. Du denkst dir, was machen die Katzen ständig in meiner Scheune? Weißt du, so, hä?
Richtig. Aber wie gesagt, so komische Sachen, dass man da steht jetzt und sagt, was ist das? Wozu war das? Ja, gab es auch mal eine Maschine, dass ich da eine erstmal hinterher Google fragen musste, was das denn ist. Das war auf einem Tisch so eine kleine Maschine, stand Miele drauf. Und ich wusste gar nicht, dass das eine Weinpresse war,
okay,
die noch mit einer Handkurbel betrieben worden ist. Und ich habe, also Miele gibt's, macht ja viel, macht ja in Küchen, macht ja Waschmaschine, macht Spülmaschine. Aber dass sie vor x Jahren auch mal mit Hand zu bedienende Weinpressen oder Traubenpressen gemacht haben, richtig, das wusste ich auch nicht. Also man lernt immer dazu. Manchmal muss man eben Google fragen, wenn man das noch nicht gesehen hat, ne? Aber
ja,
das war auch ganz, ganz witzig.
Ich denke, bei so Alteingesessenen, weißt du, so, die es schon seit Jahrhunderten gefühlt irgendwie gibt, da muss es auch irgendwo in diesem Universum existiert bestimmt so ein Katalog mit oder ein Archiv, wo alles drin ist, was die jemals hergestellt haben.
Na, auf jeden Fall. Es gibt bei Miele zum Beispiel, weiß ich, gibt es ja auch ein Museum, wo man sich die alten Sachen angucken kann. Und wenn man da so ein bisschen drauf achtet, ach Gott, was habe ich alte Waschmaschinen von Miele oder so gefunden, die auch noch mit dem Rad betrieben worden sind oder halb elektronisch nur waren oder so die Anfänge der Trockner, das war alles total interessant dann, wenn man da so ein bisschen so drauf achtet auf die ganz alten Maschinen.
Ja, wir hatten bis vor ein paar Jahren hier im Haus auch so einen uralten Trockner, wo man noch Knöpfe reindrücken musste, immer klack, klack, wenn du ihn angemacht hast und jetzt hat er irgendwann nach wahrscheinlich 100 Jahren den Geist aufgegeben, weil der war wahrscheinlich noch von den Besitzern, die in diesem Haus hier gewohnt haben. Aber irgendwann hat er den Geist aufgegeben und dann haben wir einen topmodernen Samsung-Trockner bekommen, der sogar Musik macht, wenn er fertig getrocknet hat und solche Dinge. Und am Anfang war das total komisch, weil da gab es so viele Einstellungen und du kannst den gerade verändern und weiß ich nicht was und nicht dieses Rädchen da zum Drehen und dieses Klack zum Anschalten. Und ja,
genau so wie die Wählscheibe bei Telefonen früher auch, ne?
Ja, genau, so ähnlich, ja.
Ja.
So ähnlich.
Genau. Und so der größte Lost Place, wie gesagt, das war eine Fabrik, die ich besucht habe, auch mit meiner lieben Tourpartnerin. Und das war auch so richtig, richtig toll, weil das ging mit einer Brücke über den Fluss. Und auf der anderen Seite waren dann auch nochmal Hallen. Also es war so ein überdachter Gang, der ganz über den Fluss rüber ging. Und das fand ich schon faszinierend. Und da waren riesen, riesen Hallen und zum Teil eben leider auch schon abgebrannt, aber auch noch immer mega interessant. Und da sind wir bestimmt auch so 3 Stunden rumgelaufen und haben auch immer noch was in irgendeiner Ecke entdeckt.
Mm.
Und ja, das war eigentlich so das Größte, obwohl ich auch mal gerne legal Richtung Düsseldorf, Dortmund, da unten die Ecke, da kann man sich auch Industrie legal angucken. Und das möchte ich einfach auch nochmal gerne machen. Den Landschaftspark ist es, glaube ich, in Duisburg.
Mhm.
Ja, genau. Den.
Ganz, ganz bekannt, ja.
Ja, richtig. Und das ist mal ein Ort, wo ich sage, da kann man also Fotos machen ohne schlechtes Gewissen sozusagen. Aber da fehlt dann natürlich auch wieder so ein bisschen der Reiz. Aber es ist auch mal zur Abwechslung ganz nett. Es gibt einige Sachen, die ich noch gerne mal legal suchen möchte, wie das Kurhaus Sand zum Beispiel. Da möchte ich gerne auch noch mal hin. Oder es gibt ja auch noch die, wie heißen die Kliniken? Komme ich jetzt gerade nicht drauf.
Es gibt einige.
Es gibt einige, genau.
Eben.
Und da möchte ich dann auch noch mal in die Richtung. Aber wie gesagt, es sind so zwischendurch sind es halt immer dann wieder neue Sachen, wo ich denke, da musst du jetzt doch noch mal hin und dann verbleibt das wieder.
Mm. Und auf welchem Lost Place hattest du mal ein komisches Gefühl und warum?
Oh ja, das war ein altes Bauernhaus und ich kann das nicht erklären. Das ist also, ich habe eigentlich nie ein schlechtes Gefühl, wenn ich irgendwo hingehe oder kannte ich bis dato dann nicht. Und als ich diesen Ort schon betreten habe ich mich richtig, richtig unwohl gefühlt. Zum Teil lag das daran, dass ich da über sehr, sehr viel Müll steigen musste. Und das ist schon mal so, wenn ich nicht weiß, was da weich unter meinen Füßen ist, dann finde ich das schon immer so ein bisschen komisch. Und dann bin ich in die Räume, war sehr interessant. Da waren auch wieder ganz tolle Sachen drin, wo ich echt, also gerne noch länger geblieben wäre, aber irgendwie war mir gar nicht wohl. Und dann habe ich auch in dem anderen Raum gesehen, da sind auch schon wirklich Löcher in dem Wohnzimmerfußboden. Und ich weiß nicht, ich habe da so reingeguckt, weil das war relativ groß. Und dann habe ich mich, dann ist mir richtig so ein kalter Schauer über den Rücken. Und dann habe ich gesagt, da gehst du nicht weiter rein. Bin vorsichtig nochmal nach oben, habe dann mit langen Armen unten noch ein paar Fotos gemacht und habe so gedacht, also irgendwie, reicht jetzt, muss raus. Also ich hatte da keine Muße und keine Ruhe irgendwie. Und dann habe ich gedacht, guck nochmal, Kellertreppe. Und dann habe ich so in den Keller geleuchtet und habe gesehen, der steht bis Oberkante, also bis zur Decke voll mit Wasser. Dann habe ich nur gedacht, wenn du da vorhin nicht richtig geguckt hättest und wärst dem Loch zu nahe gekommen oder hättest es nicht gesehen, weil manchmal ist man ja auch so fokussiert auf Dinge, die halt in Sichthöhe sind, dass man jetzt nicht unbedingt auf den Fußboden guckt. Und dann habe ich innerlich so, dass sich mir alles zusammengezogen, weil ich dann gedacht habe, und dann brichst du da durch und sitzt in dieser dunklen Brühe und kommst da nicht raus und alles ist dunkel. Und das hat mir dann...
Oh Gott.
Ja, das war, also ich, wie gesagt, ich kannte so ein Gefühl eigentlich nicht und das war in diesem Haus irgendwie so ganz schlimm und dann war ich wirklich ganz, das erste Mal ganz froh, als ich irgendwie wieder draußen war. Obwohl es da wirklich schöne Motive gab, aber dieses ganze Feeling in dem Haus, das war einfach irgendwie nicht richtig.
Ja, ich denke, das ist auch so, weil das nimmt dir halt so diesen ganzen Spaß. Du siehst das und du denkst dann bei jedem Schritt so, jetzt könnte ich einbrechen oder irgendwas passiert und so dieses, einfach dieser Gedanke im Kopf, weißt du, der verdirbt dir dann quasi alles.
Ja, weil den Tag war ich auch, wie gesagt, alleine unterwegs. Es ist immer was anderes, wenn man zu zweit unterwegs ist. Aber wenn man alleine unterwegs ist, dann ist das immer so, dass ich mir dann wirklich denke, wer findet dich denn hier? Also ich habe es dann schon teilweise so gemacht, jetzt danach muss ich sagen, dann habe ich gesagt zu meinem Sohn, ich schicke dir jetzt die Koordinaten, da fahre ich hin, da bin ich. oder habe es meinem Bruder geschickt, ob der nun vor Ort ist oder nicht. Das ist ja egal. Hauptsache, es weiß einer, wo ich bin. Dass man da noch so eine kleine Rückversicherung hat, denn ich weiß ja, es kann immer was passieren. Also ich bin auch in einem alten Sanatorium, was ich auch wunderschön fand, die Treppe hochgegangen und habe so konzentriert auf die Stufen geguckt, weil ich auch das Gefühl hatte, das ist alles auch nicht mehr so ganz stabil. Und dann habe ich auf einmal gedacht vor mir, warum steht denn da eine Bratpfanne mitten auf der Treppe? Ja, fand ich nett, dass die da jemand hingestellt hat. Danach gab es nämlich keine Stufe mehr.
Ja? Oh.
Also man muss schon ganz schön aufpassen manchmal. Na, wenn ich liebe diese Orte eigentlich, weil dieser, wie gesagt, natürliche Verfall, das ist das, was mich so reizt und die Natur, die zurückkommt. Aber man darf nie vergessen, das ist also wirklich kein Foto wert, sich da also wirklich in eine große Gefahr zu bringen. Es kann mir auch so passieren. Aber
also die Pfanne war dann quasi als so Achtung.
So Achtung, richtig. Da habe ich gedacht, habe ich mich noch bedankt und habe gedacht, danke an denjenigen, der die da hingelegt hat. Hätte sein können, dass ich das sonst nicht gesehen hätte.
Ach, spannend.
War spannend. Ja.
Gut, dass du das jetzt sagst. Da muss ich auch mal, oder derjenige, der das jetzt hier hört, achtet auch mal darauf, auf ob ihr auch irgendwelche Zeichen entdeckt, weil ich hätte mir nur so gedacht, so, okay, liegt halt irgendwie da und wäre weitergegangen, weißt du, und dann stehst du vor diesem Loch und so, oh, okay.
Weil die Treppe ging halt auch noch so um die Kurve rum, ne? Also, dass du das nicht gut einsehen konntest, aber ich habe in dem Moment eher drauf geachtet, wo trete ich hin, ne? Schön an der Wand lang, dass man da vorsichtig ist und dann, hätte ein Schritt zu viel gewesen und ich wäre dann auch eine Etage tiefer gewesen. Aber es wäre kein Wasser drin gewesen. Das ist schon mal ein Vorteil.
Ich habe erst erwartet, dass du sagst, jemand hat die Pfanne über dieses Loch gelegt.
Nee, da war nichts mehr zum Drauflegen.
Das wäre es gewesen, weißt du, so die Pfanne zum Loch stopfen. Das ist vielleicht so ein neuer Denkanstoß hier. Nächstes Mal, wenn ihr irgendwo ein Loch seht, dann findet einfach eine Pfanne und legt die Pfanne da oben drauf.
Also nee, ich glaube, das war eher so nach dem Motto, Achtung, hier gibt es keine Treppe mehr.
Hast du einen Traumspot, wo du sagst, da möchtest du mal unbedingt hin?
Also, ich möchte gerne nochmal, grundsätzlich würde ich sehr, sehr gerne nochmal nach Frankreich, weil ich da einfach auch schon ein paar Locations gesehen habe, wo ich sage, also die Einrichtungen, die es da noch gibt, die faszinieren mich wirklich sehr. Aber ich habe so meinen persönlichen Traumspot, den ich immer sehen wollte. Diesen Wunsch habe ich mir mit Urbex Melly letztes Jahr schon erfüllt. Da war mir das erste Mal in Belgien und da war ich in einer Töpferei. Und da habe ich wirklich über 2 Jahre immer gesagt, da möchte ich hin, hoffentlich gibt es den noch und ich möchte da so gerne hin. Und dann hat diese erste Tour letztes Jahr im Oktober hat dann geklappt und dann sind wir diesen Ort angefahren und ich bin da reingegangen und ich hatte wirklich, weil ich mir so gewünscht habe, da hinzukommen, ich hatte wirklich Pipi in den Augen und weil ich habe da Fotos von gesehen und war da einfach so von diesem Ganzen, von dieser Ausstrahlung, von diesem Ort so angetan, dass ich gesagt habe, das möchte ich einmal sehen und dann stand ich da und dann hätte ich fast geheult vor Freude, dass ich das sehen darf, also weil man da so mit Herzblut einfach bei ist, ne? Und dann habe ich 10.000 Fotos gemacht und ja, gucke mir das halt heute immer noch genauso gerne an wie vor einem Jahr und finde es einfach immer noch total schön. Und wir haben nach der ersten Belgien-Tour haben wir dann auch unsere schönsten Aufnahmen genommen, haben da Leinwände herstellen lassen und haben dann dank Melli, die sich da sehr bemüht hat, sie hat dann in Minden für uns eine kleine Ausstellung organisiert. Und da hatten wir dann dieses Jahr im März so eine in einem alten Bauernhaus im Heimatverein unsere erste kleine Ausstellung. Und das hat auch mega Spaß gemacht. Wirklich.
Oh, wie
das war
cool.
Ganz toll. Ja.
Oh, und dann kannst du noch die Bilder von diesem Ort zeigen, weißt
Richtig.
Du?
Richtig. So. Oh. Wir haben uns dann davor noch hingesetzt und haben so ein paar Sprüche noch passend zu diesem jeweiligen Leinwänden uns ausgedacht oder teilweise auch geklaut, aber dann halt auch drunter geschrieben, von wem der Spruch ist. Nur bei manchen passt es einfach oder hat es dann auch total toll gepasst. Und dann habe ich gedacht, wird schon keiner was dagegen haben, wenn wir jetzt Goethe irgendwie zitieren oder irgendwas. Und ja, das war ein ganz toller Tag und hat uns auch unheimlich viel Freude gemacht. Und es ist so schön, das mit Leuten zu teilen, die sich das angucken und dann auch so genauso fasziniert sind wie wir und auch die gleiche Freude empfinden. Und das war ein richtig, richtig schöner Tag, muss ich sagen, genau.
Oh, ich liebe diese Geschichten, wenn mir jemand erzählt, dass er sich diesen Wunsch erfüllt hat von einem Traumspot. Und ich liebe das auch sehr, wenn mir jemand erzählt in diesem Podcast, was sein Traumspot ist und er hofft, diesen Ort besuchen zu können. Und ich sehe dann irgendwann Bilder von diesem Ort bei Instagram, dass die Person dort war. Und da freue ich mich auch immer so mit, weil ich mir denke, das ist so schön, mit anzugucken und sich zu freuen. Also ich selber freue mich da auch immer total. Ja, und ich finde das so, so, so schön und auch sehr süß, muss ich sagen.
Ja, wenn man da einfach so lange von träumt, da mal hinzukommen und immer denkt, da kommst du eh nicht hin, da kommst du eh nicht hin, ne? Und dann klappt das und du stehst da wirklich eines Tages und hast immer gedacht, du kommst da nie hin, ne? Und dann stehst du da und kannst dir das angucken und bist so richtig, ach, wie schön.
Hin und weg.
Hin und
also
weg,
Ich erinnere mich auch ab und zu so gerne an meinen allerersten Belgien-Trip, so den allerersten. Und da fand ich alles geil, von Straße bis zu Baum bis alles, keine Ahnung, weil ich eben auch immer diesen Gedanken wie du hatte, so ich komme nie dahin, irgendwie nie. Und werde das nie sehen, was ich immer in diesen Fotobüchern sehe, diese Orte, was auch immer. Und dann stehst du auf einmal da und denkst, bin ich auch hier. Und
wie schön, ja.
Alle Zeit der Welt hier eigentlich alles zu entdecken und keine Ahnung. Und jetzt fühle ich mich, als würde ich da wohnen. Ja, es ist so mein zweites Zuhause. Und Leute fragen mich immer so, ja, aber Verena, jetzt bist du schon wieder in Belgien. Wird es nicht langweilig so? Ja, du hast halt auch immer was zu entdecken da, immer.
Richtig, es gibt ja auch wirklich einige Sachen. Da fährst du dran vorbei und denkst, huch, schon wieder einer, ne? Also, und es ist so vielfältig, das auch. Also Belgien ist für mich im Moment wirklich ein Traum, dahin zu fahren. Weil ich muss sagen, in Deutschland ist es leider mittlerweile ganz oft so, dass manche Locations, die dann vielleicht auch relativ neu sind noch in der Szene, die dann also auch ganz schnell die Runde machen, dass man dann hinterher da oder nach einem halben Jahr schon nicht mehr hinfahren braucht, weil alles irgendwie umgestellt ist, geklaut ist, zerstört ist. Und dieser Druck, da musst du jetzt so schnell wie möglich hin, das finde ich einfach fürchterlich. Und da, dass dann ganze Busse davor halten oder so. Ich meine, klar, natürlich, wenn es was Neues gibt und man kriegt das mit, möchte man da hin. Aber ich fände es schöner, wenn es entspannter wäre, wenn man wüsste, ich kann da auch noch in einem Jahr hin. Aber das ist mittlerweile eben nicht mehr möglich. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Leider. Muss ich sagen. Leider muss ich hinzufügen.
Ja.
Und ich bin jetzt noch nicht wirklich bei dir auf einen Nenner gekommen, aber in wie vielen Ländern hast du denn jetzt überhaupt schon geurbext?
Also es ist eigentlich wirklich nur Deutschland quer durch und zweimal Belgien. Und dann möchte ich halt, wie gesagt, ganz gerne nochmal nach Tschechien und einmal nach Frankreich. Das sind so die nächsten großen Ziele, die ich habe, die ich irgendwann mal gerne umsetzen möchte.
Oh, Tschechien, warum?
Oh, weil ich einfach ich war noch nie da. In Tschechien gibt es ja auch diese bekannte Geisterkirche, da möchte ich unbedingt hin. Die möchte ich mir angucken und dann gibt es da noch so ein, zwei Orte oder Lost Places, wo ich halt auch gerne noch hin möchte, die mir bekannt sind, sag ich mal so. Aber da findet sich mit Sicherheit auch noch was, wenn man da unterwegs ist.
Ich wollte gerade sagen, weil denk, wenn du dort bist, denk an diese Frage, die ich dir gestellt habe, ob du schon mal einen vermeintlichen Lost Place betreten hast.
Okay.
Weil du wirst das Gefühl haben, dass ganz Tschechien ein Lost Place ist. Und meine Schwester hätte mal fast einen Unfall gebaut vor lauter Glotzen, weil an jeder Ecke, das ist los, hier ist los, hier ist los. Anstatt dass der auf die Straße guckt, da sage ich, hey, du fährst irgendwie, du guckst nicht mal auf die Straße, sondern du guckst nur, weil jedes zweite Haus nach dir hier lost irgendwie ist, ja. Und
ja. Verena, frag mal meinen Sohn, der würde das bestätigen, dass ich im Auto sitze, den Kopf verdrehe und ja, Mama, ich hab's gehört, ja. Und ich sag ja, das ist lost, das ist lost, das ist lost.
Ja, also in Tschechien, ich war nirgends bisher, wo ich bei jedem Haus gedacht habe, das ist ein Lost Place, bei jedem Haus. Wirklich, also jedes, egal wo du hinfährst, jedes Haus, das ist einfach alles lost für mich. Das ist Lost Land.
Lost Land. Naja,
Lost
gut,
Land, genau.
Dann muss man halt da wahrscheinlich dreimal hingucken, bevor man sich da einem Ort nähert, denke ich, ne?
Oder es gibt dann viele, viele Erzählungen von wegen hier, ein vermeintlich Lost Place betreten. So, ja, alle einfach, die ich da angucken wollte.
Ups. Oder du fragst dann einfach mal nett, ob du mal kurz reinkommen darfst. Das geht natürlich auch.
Ja, genau, sagst einfach, ich bin von der Presse in Deutschland und ich fotografiere jetzt einfach hier irgendwelche Häuser und wollte mal gucken, richtig, wie sie leben oder so. Ja,
genau.
Da kann man sich schon irgendwas einfallen lassen.
Auf jeden.
Ich arbeite bei der Tageszeitung Fantasia oder so irgendwie. Machst dir so eine olle Website, weißt du, wo du dann irgendwelche Bilder drauf machst einfach und sagst, ja, hier, bitte, wenn sie mir nicht glauben, gucken sie nach.
Das werde ich tun, das merke ich mir dann mal. Okay.
Jetzt kommt die Frage der Fragen hier für dich. Ich wollte es dir vorher nicht verraten, weil ich gespannt bin, was du sagst, wobei ich schon ein bisschen, glaube ich, weiß, was jetzt kommen wird. Und zwar, wen möchtest du denn mal hier in Zukunft hören?
Oh, okay. Also, möchtest du nur eine Person genannt kriegen oder dürfen es auch zwei sein?
Sag gerne, was du möchtest.
Also, ich finde das immer ganz gut, weil ich weiß ja nicht, ob die Person da Lust zu hat. Und wenn die jetzt zum Beispiel sagen würde, nein, dann hättest du noch jemanden in der Hinterhand. Von daher würde ich dann zwei nennen. Das ist einmal die Urbex Melli.
Aber ist das mit Unterstrich oder mit Punkt dazwischen? Es gibt zwei.
Unterstrich.
Ah. Oh, sie folgt schon. Da werde ich doch gleich direkt mal zurückfolgen. Aha. Ah ja, das ist auch ein Foto. Ganz süß.
Ja, genau. Und das, wie gesagt, ist auch eine ganz, ganz, ganz liebe Tourpartnerin, mit der ich unterwegs war. Und dann hätte ich noch vorgeschlagen, das tue ich jetzt aber ohne dass die Personen das wissen, weil ich wusste ja nicht, dass so eine Frage kommt. Das ist einmal Memorix-Fotografie.
Oh, spannender Vorschlag. Noch nie gehört oder gesehen.
Mhm.
Oh, und auch so ein
auch
bisschen.
Auch jemand, den ich kennenlernen durfte und der auch ein ganz, ganz lieber Mensch ist und der Belgien auch sehr gerne mag. Und vielleicht hat der ja auch Lust.
Ach, mit dem lieben Bernd war er schon unterwegs.
Ja, eben.
Ach,
genau.
Und dann ist er mir noch nie unter die Augen gefallen. Also Bernd,
ja.
Bernd, der Instagram-Meister, der eigentlich gefühlt alle Menschen auf der Welt kennt, die Urbex machen.
Ist mir ja auch ein Begriff und ich freue mich auch immer sehr, wenn er meine Fotos liked oder auch mal was dazu schreibt. Und ich darf ihm ja auch regelmäßig bei irgendwelchen Features dann gratulieren. Also das ist schon schön. Und er war ja auch schon bei dir zu Gast, wie ich das gesehen habe, ne?
Der Bernd, ja.
Ja,
der Bernd,
ja. Genau.
Ach, aber interessant. Na, dann habe ich gleich mal hier auch geedit. Und dann kannst du gespannt sein, ob du ihn nicht demnächst mal hier hören wirst.
Ja, super.
Ja,
oder er verflucht mich.
Kann natürlich auch sein, aber ich glaube.
Wir werden es sehen.
Ja, ansonsten, Bernd, da musst du vielleicht mal ein gutes Wort hier einlegen.
Ja, das kriegen wir schon.
Ja, das kriegen wir schon hin.
Auf jeden Fall.
So, und jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen, ja. Aber ich habe zum Schluss immer noch eine letzte Frage. Und zwar, was meinst du, wie verändert sich die Lost Place-Szene in 10 Jahren deiner Meinung nach?
Also wenn ich mir die aktuelle Situation angucke, muss ich sagen, ist diese Prognose, die ich so im Hinterkopf habe, nicht so ganz so rosig. Ich würde mir sehr wünschen, dass sich das wieder etwas verändert, dass man weniger Zerstörung, weniger Diebstahl, weniger Randale auf diesen schönen oder in diesen schönen Orten hat. Das sind aber alles, glaube ich, Menschen, die das nicht verstehen, was diesen Zauber dieser Orte, was das ausmacht. Die auch eigentlich dieses Thema Urbexen nicht verstanden haben. Ich würde mir sehr wünschen, dass es wieder in die Richtung geht, dass man sich auch nicht beeilen muss, einen Lost Place zu sehen, bevor er ja wieder umgeräumt, umdekoriert, im schlimmsten Fall zerstört oder abgefackelt wird. Aber im Moment ist es in Deutschland wirklich so, dass diese Szene immer mehr in Verruf kommt durch Menschen, die eben auch von diesem Ehrenkodex, der mir sehr, sehr wichtig ist, den jeder eigentlich kennt. Take nothing but pictures, leave nothing but footprints, waste nothing but time. Das ist einfach der Spruch schlechthin, weil man sich so verhalten sollte. Und ich hoffe, dass es in Zukunft nicht mehr so viele Menschen gibt, die auf Lost Places da ihr Unwesen treiben und wirklich dann den Schlimm zurücklassen, sondern dass die Menschen, die Urbexen als Hobby, als Leidenschaft haben, dass die auch in Zukunft noch schöne Orte sehen können. Also das ist das eigentlich, was ich mir wünschen würde.
Und wie sage ich hier ab und zu zum Schluss? Amen.
Genau, das war das Wort zum Dienstag.
Genau.
Ja. Ja,
du hast es geschafft, auch wenn du es nicht glauben möchtest. Und was ist denn dein Fazit zu dieser Folge? Erzähl mal.
Also ich finde es wirklich, hat mir total Spaß gemacht. Und also vielleicht erlebe ich mal demnächst was ganz, ganz Tolles, wo wir eine ganze Podcast-Folge mitfüllen können. Wer weiß. Also ich würde es gerne wieder machen. Ich finde das ganz toll. Du führst einen wirklich super durch das Gespräch und es macht einfach nur riesig, riesig Spaß. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Also wenn du meinst, du hast hier heute keine Folge gefüllt, dann liegst du aber falsch.
Okay.
Ich finde, es gab hier viele spannende Sachen zu hören und ein gutes Gespräch und ich freue mich immer noch, dass wir heute zusammen diese Folge überhaupt gemacht haben und machen konnten und bin gespannt, wo du dieses Jahr noch so landen wirst und ob du, wie gesagt, in Tschechien in 100.000 Häuser reinläufst, die eigentlich bewohnt sind.
Ich werde es dir dann erzählen.
Oder ich werde es in Instagram verfolgen, wie immer, meistens natürlich.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, das war's heute von uns beiden hier. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Alle anderen, wie immer, bis zur nächsten Folge. Und dann sage ich tschüss.
Tschüss.
Hi du, danke, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Und wenn du jetzt keine weitere davon verpassen möchtest, dann abonniere doch super gerne diesen Podcast, entweder bei Spotify oder natürlich der Plattform deiner Wahl. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann folg mir doch gerne auch bei Instagram. Da poste ich nicht nur natürlich die Folgen, sondern auch ein bisschen was Privateres oder wenn ich auf Tour bin. Dort findest du mich auch unter Lost and Found, der Podcast. Und besuch doch auch mal gerne meine Website www.lostandfoundpod.de. Bis bald!
Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir Waschmaschine. Also, warum nennen wir es immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60. Bis zu 810 Kilometer Reichweite. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de.